Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Class of 92 hat gestern geschlossen gespielt und sie hat sehr, sehr gut gespielt. Luca Brissell hat einen unfassbaren Start hingelegt und insgesamt haben wir mal wieder einen ziemlich, ziemlich unterhaltsamen Tag erlebt. Am zweiten Samstag der Snooker-WM 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Und Kati Hartinger ist wieder an meiner Seite, der ich die Vertretung für den zurückreisenden Christian Oehmicke mache. Hallo Kati.
Hallo Andreas, der Christian hatte wirklich Glück gestern nochmal mit seiner Crucible Session und auch mit den Matches, die beendet wurden, finde ich. Also es war ein besonderer Tag wieder, wie gemacht für den Christian, aber er ist jetzt auf dem Rückweg, deswegen werden wir uns bemühen, das adäquat zusammenzufassen, nicht wahr Andreas?
Ja, und gestern war er sogar auf der richtigen Seite der Wand.
Ach, absolut. Richtiger geht's gar nicht tatsächlich. Ja, das muss ich als Ben Wollaston-Fan auch sagen.
Ja, wir müssen über die beiden Matches sprechen, die gestern zu Ende gegangen sind. Und dann müssen wir als erstes über das dramatische Match sprechen von John Higgins gegen Zhao Guodong. 13-12 hieß es am Ende für den alten Meister, für einen der drei der Class of 92. Die beiden mussten nach 12-11 den Tisch räumen, weil sie die Vormittagssession schon so lange durchgezogen hatten und dann mussten sie am Abend wiederkommen. Sie waren sehr glücklich, dass Ding Junhui und Luca Brissell nicht lange am Tisch gestanden haben, deswegen war es noch zu einer ordentlichen Zeit, in dem sie ihr Match beenden konnten. John Higgins hat in diesem Match, glaube ich, diverse Chancen verpasst, sich abzusetzen von Zhao Guodong, aber er hat sich über die Ziellinie gerettet, möchte man sagen.
Wirklich, und das, nachdem er die Snooker-Götter so verärgert hatte, indem er uns allen eine Extra-Session gegönnt hat. Ne? Er hatte es ja wirklich auf dem Kö, das Ganze ordnungsgemäß, wie es geplant ist, zur Freude des Turnierdirektors und der Fans in der letzten dritten Session zu beenden und hat dann schwarz vom Spot verschossen. Ich weiß gar nicht, in über 1000 Folgen Total Clearance, wie oft wir überhaupt gesagt haben, dass John Higgins eine schwarze vom Spot verschossen hat. Bestimmt nicht oft, aber es war der Fall. Und die wäre quasi der Matchball gewesen für ihn.
Ja, schöner so Kick mussten,
auch. Ja, die Snooker-Götter, Andreas, weil das halt schon vorher hätte festmachen müssen. Naja, aber da mussten sie halt nochmal nachsitzen. Gut, gehen wir nochmal ein bisschen früher rein ins Match, die beiden. Wie kam es überhaupt dazu, nur dass sie nachsitzen mussten? Die haben sich teilweise wirklich, wirklich Zeit gelassen. Also der 20. Frame alleine, der ging ja mehr als eine Stunde und es war dann Zhao Guodong, der ihn auf die letzte Pinke geholt hat. Überraschend eigentlich, ne? Wenn du so denkst, ach, ein Frame dauert über eine Stunde, dann denkst du eigentlich an John Higgins, der am Schluss nochmal so ein Comeback startet und sich das Ding holt. Aber nein, es war Zhao Guodong. Das fand ich einen sehr bemerkenswerten Frame, den er sich da geholt hat. Und das ist auch bezeichnend dafür, dass sich Zhao Guodong nicht hat abschütteln lassen in diesem Match, obwohl gefühlt John Higgins der bessere Spieler war. Von dem kamen die Breaks und in deutlich höherer Frequenz als von Zhao Guodong. Aber den wurde man nicht los. Dann kam der 21. Frame und es war, jemand hat nachgezählt, Dave Hendon, nicht wir, muss ich zugeben, war der 2000. Frame von John Higgins im Crucible. Den hat er standesgemäß gewonnen, dann auch in weniger als einer Stunde, nämlich mit einer wunderschönen 84. Er hat sich dann den nächsten Frame auch noch geholt und ja, dann war es die Frage. Das war schon knapp und wer gewartet hat, war Ronnie O'Sullivan mit der Nachmittagssession. Ja, und wir wissen alle, dass Ronnie O'Sullivan nicht gerne wartet. Wenn, dann vielleicht noch auf John Higgins, aber generell nicht gerne. Und sie haben aber den Frame noch gestartet. Sie haben den Frame noch gestartet und John Higgins, wie gesagt, hatte es auf dem Kö und hat es nicht geschafft. Zhao Guodong rettete sich in die Extra-Session. Ja, und da hat er dann auch echt nochmal alles gegeben, um das Ganze hinauszuzögern bis zum bitteren Ende. Also ich dachte da eigentlich, John Higgins hat keine Chance, weil die Snooker-Götter jetzt sauer auf ihn sind.
Aber er hat sich durchgebissen und John Higgins steht im Viertelfinale. Wir haben nicht ganz so viel von ihm gesehen in dieser Saison. Es waren immer mal wieder wechselhafte Leistungen und irgendwann greift auch das Alter die besten Spieler an und trotzdem hat man das Gefühl, dass er hier jetzt nochmal zu alter Blüte so ein bisschen aufläuft. Ja, er hat zwischendurch Fehler und er hat zwischendurch das bei dieser Frame, wo er drei Snooker aufholen musste und dann am Ende bei Schwarz dann auch noch weiß locht. Das sind so Dinge, die würden ihm früher oder wären ihm früher vielleicht nicht passiert, aber insgesamt finde ich, er beißt sich so durch und er hat so einen Biss, den man vielleicht nicht mehr so gesehen hat die letzten Monate und Jahre.
Das stimmt. Ich meine, der hat jetzt hier seinen 25. Frühling gefühlt. Er wirkt kein bisschen müde, auch wenn das Ganze in die Extra-Session geht gegen Zhao Guodong, auch wenn es über die volle Distanz geht. Er hat ja selbst auch im Interview gesagt, eigentlich dachte er, die Snooker-Götter bestrafen ihn jetzt. Aber er hat sich da rappelt und er hat das Ding gewonnen und bestätigt damit ja auch seine sensationelle Form jetzt in der ganz jüngeren Vergangenheit, wo er die Tour Championship gewonnen hat, in diesem Finale gegen den eigentlich in der Woche unschlagbaren Mark Selby. Es war nach den World Open, die er gegen leider Joe O'Connor im Finale gewonnen hatte, wirklich jetzt waren die John Higgins Festwochen und das hat er jetzt mit ins Crucible genommen. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich und vor allem ja auch in dem Alter, Andreas, nicht selbstverständlich.
Also, John Higgins ist in der nächsten Runde und im Viertelfinale werden wir ja ein Viertelfinale wie quasi 1997 erleben. Wir werden das Match gegen Mark Williams erleben. Mark Williams hat gestern gegen Hossein Wafai mit 13-10 gewonnen und schön, dass er den Tisch gefunden hat. Und wenn er den Tisch findet, dann ist er immer noch sehr, sehr gut.
Ja, der Mann kann blind Snooker spielen. Also das kann man wirklich mit größter Anerkennung sagen. Und wir meinen das wirklich mit Anerkennung. Ne? Wir machen uns jetzt hier nicht lustig über eine Augenerkrankung von Mark Williams. Der wird sich operieren lassen müssen. Es ist nur umso beeindruckender, dass er vor dieser OP jetzt so wahnsinnig gut spielt. Und das macht ja einfach nach Gefühl. Ne? Der schwebt so durch ein Match durch. Der fühlt sich durch so ein Match durch. Also absolut beeindruckend. Ich finde es noch beeindruckender, dass dieses Match jetzt tatsächlich vorbei ist. Wir haben es geschafft. Ja, also was haben wir gelitten? Was haben die Spieler gelitten? Was hat der Marcel Eckert gelitten in diesem Match? Es war ja teilweise wirklich eine grauenvolle Angelegenheit, wo die beide da saßen mit dem Gesicht in den Händen und sich gefragt haben, was sie da eigentlich veranstalten. Und dann gab es wieder ein Re-Rack und nochmal ein Re-Rack. Also die haben sich nichts geschenkt und die haben uns ehrlicherweise mit dem Match auch nichts geschenkt. Aber es wurde deutlich besser dann zum Ende hin. Ja, das müssen wir auch sagen. Da kamen mal ein paar 70er-Breaks hier eher von Hossein Wafai, aber Mark Williams war schon relativ nah an der Ziellinie dann doch und hat das Ganze standesgemäß, wie ich finde, beendet, nämlich mit einer 115. Ja, das muss man auch erstmal machen. Also das ist wieder dieser Trend. Ne? Ich beende das Match mit einem Century-Break. Das finde ich eigentlich nur passend für jemanden wie Mark Williams, der ja auch nicht bekannt ist jetzt für die Century Breaks. Mark Williams ist ja eher der Typ, der dann, ja, ich weiß nicht, bei 80 Punkten oder auch ein bisschen über 70, ne, wenn der Frame halt sicher ist, dann auch aufhört. Ja, aber hier hat er es jetzt mal richtig schön durchgezogen und Hossein Wafai konnte noch mal zeigen, was er auch kann, ne, mit, wie gesagt, dieser Serie an 70er Breaks auch. Aber Mark Williams hat gezeigt, dass er halt einfach der Großmeister ist. Und wie habe ich so schön auf Social Media gestern auch gelesen, ja, diese 92er-Generation, die wissen einfach, wie man Matches gewinnt. Ja, die können nicht nur gut Snooker spielen, die wissen, wie man es über die Ziellinie bringt. Na gut, bei John Higgins gestern bisschen schwieriger als gedacht. Aber sie wissen, wie man ein Match gewinnt. Auch unter Druck, auch auf der ganz großen Bühne. Und es hat sich einfach nochmal gezeigt jetzt hier in diesem Match von Mark Williams.
Mark Williams und Hossein Wafai, die erste Session, die werden wir hoffentlich schnell vergessen und die wird dann auch irgendwann im Crucible dann wenn es abgerissen wird, wird es dann hoffentlich mit vergraben.
Ja, genau. Also zusammen auch mit der Robert Milken Session aus dem letzten Jahr. Also ich meine, es gibt schon auch so ein paar Lowlights, aber das braucht man ja auch, um dann noch mehr wertzuschätzen, was andere Leute auf dem Tisch zeigen.
Absolut. Also, Mark Williams gegen John Higgins, das ist das Spiel im Viertelfinale. Wir haben allerdings, Christian hat uns die Stimmen überliefert, von Hossein Wafai und Mark Williams. Da hören wir jetzt erstmal rein, was Mark Williams zu sagen hatte.
Well, Mark, you threw that match, but from what Hossein said, you both didn't really enjoy it.
I enjoyed it. I thought it was... it's a funny game because a lot of frames could have gone either way. We had 7 re-racks, which is never heard of. You know, I made a lot of really good breaks. Missed a few easy ones, but that's what I do, you know, is it just once you miss them easy ones, you just gotta get on with it. And you know, I thought I made a fabulous break in the last. I came to the table, I didn't think it was a frame winning break. I thought maybe if I could make 30 and all blues, I'm already 10 in front, so I can get myself 40 in front with the reds on the cushion, and somehow I made 100 knot. It's a, you know, unbelievable break.
Yeah, so the eyes are feeling okay then?
Just the same, blurry, but it's got to get on with it.
Mm-hmm. You could potentially have a match with John Higgins next. Mm. Of course, everyone gets excited about a Class of 92 Crucible clash. Do you get excited too?
Yeah, I would love for John to win tonight now if he comes back. I really would. I think the occasion at our age and where we are in our careers, I just think it'd be a fabulous occasion. The reception we'd have going in would be unbelievable, probably like the Masters when we played a couple of years ago. And it's just something I really, really would like to play in that atmosphere again. So I am really rooting for John, and come on, the old boys.
Can I ask you a question about what Ronnie said the other day about opening academies and you possibly heading one up in Wales? Is that something you could look to do? We don't know where the funding's coming from, but what do you make of the idea?
I don't know anything about it. I mean, someone said to me the other day, he said something about academies. No idea. I haven't thought about it. No one's mentioned anything to me, so I don't really know what he said and what he wants to do, but I don't know, what was he going to do?
I think he basically said that the way the Chinese players are coming through the academies, it'd help English players, well, the UK players, if there was an academy, maybe one in England, one in Wales, one in Ireland, and you could maybe head at one in Wales.
Yeah, it sounds good. It'd be great, but I'm not sure Snooker Academies are going to get these young kids away from the Xboxes and stuff like that anymore. Who knows? If something comes, it'd be something to look into, but I don't know. I think the day and age of where youngsters want to go into snooker or play snooker, I think it's long gone. But who knows? You never know.
Mm-hmm. And just one more from me about the future of the Crucible. If it does leave here in 2 years' time, where would you like it to go, this tournament?
Cardiff. let's just hope it don't go. I mean, why does it need to go? I don't know. Why don't just keep the World Championships here for £500,000 and win it? What's the matter with that? Who can begrudge a winner of a snooker tournament getting £500,000? I don't get it. If Saudi want to put a tournament down for £2 million, let them crack on. Let them put £2 million tournament in Saudi. Just keep this a World Championship. It doesn't have to be £1 million or £2 million for me. If it's not big enough to get the money, what's the matter with £500,000? I mean, come on, let's get in the real world here, I just hope it stays.
Thank you.
If you're worried that there are kids not wanting to play snooker, where do the future generation come from? Because they are changing, they are looking at the phones,
Things all the time. It's just, when we was coming up with juniors, there was no mobile phones with internet and apps or nothing like that. I don't even think text messaging was out when I was a youngster, It's just changed, and it's going to be very, very difficult to try and encourage, UK youngsters to want to go in a snooker club, because there are a lot more things that they want to do,
The question Ronnie was talking about legacy, and you sort of do that already with Jackson Page. It seems like you're imparting your knowledge to Jackson.
I try my best. Yeah, he's, I play with him when I'm in a club. I play with him. I try to, give him as much help as I can, And like I said, he's almost like a fourth son, really. Although he won't get me a drink at the 180 grand he won, But. If my own boy's 180 grand, he wouldn't get me a drink either, so...
Can you remember the first time you met or came aware of John Higgins?
Yeah, I can. The biggest one was, I think, the Meter World Masters, 1990 or something. Okay. Played him in the final, he beat me... It was live on the TV at the time, I think he beat me 6-1. I think I've told the story before, he had £5,000 to win, I had £3,000 for runner-up. A week later, we played in the British under-16s in Birmingham. I thrashed in 4-0 in about 50 minutes, and I got £200. So I was a week late, but that was the first time I really remember John, because it was me and O'Sullivan really playing in all the junior events. He sort of come along after, when me and Ronnie was like 13, 14, 15, we was all around the country in pro-ams, junior events all the time. John come a bit later.
John says that in your rivalry here at the Crucible in years gone by, he said that you're the one who's probably dished out his worst beatings. So what are your sort of memories of like the final, the semis and stuff against them?
He's given me a few beatings as well, don't worry. The only one I can remember obviously is the world final. It was one of the best games I've ever been involved with, and a lot of people say the best final ever. I think I beat him in the semi-final once. it was like 14 or 15-10 down and beat him 17-15, and I always remember he came out and said I didn't shake his hand or something, which I can never remember any of that, and if that did happen it won on purpose, you know, because I'm not like that. But he said he got him a little bit and I come back and won that one. So he's a bad defeat in the semis, bad defeat in the final, I suppose, but you know, I've had plenty of armings off him in the past. I think where we are, probably, I don't know what our head-to-head is, he'll be in front, but I don't think he's that much in it, you know.
Obviously, when you look at it, it'll be a quarter-final, you'll be 99 years age combined. That's quite crazy to think. So it's quite crazy to think that in a sport where you can get to a quarter-final at that sort of age.
I can. I don't think it is one, is it? I don't know what sport, maybe. Oh, I don't know. Phil Taylor was about and he was getting on a bit, but I don't know about any other sport, because normally the older you get, the worse you get. That's just the way it is. Your eyes to go. Everything goes, you know, your stamina drops a bit and get tired a lot more easier, but somehow us three are just hanging around like a bad smell.
Ich war jetzt länger nicht mehr bei einer PK, allerdings die Mark Williams PKs waren immer die entspanntesten.
Ja, das ist schon einfach lustig. Ich habe mich auch richtig gefreut, dass der Christian so eine abbekommen hat. Habe mich noch mehr gefreut, dass der Mark Williams voll bekleidet war dabei. Das ist ja auch nicht garantiert. Also ja, einfach immer ein amüsanter, ein lustiger Typ. Ne? Ja, gutes Interview. Einfach ein, ja, also herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir freuen uns natürlich, dass wir bei Total Clearance exklusiv solche Interviews dann auch zeigen können.
Und Hossein Wafai war auch nicht unbedingt schlecht gelaunt bei seiner PK. Das hören wir jetzt.
Well, Hossein, disappointing after you fought so hard out there, and you always do, don't you?
Yeah, it was a tough match. I think it was a tough match for both of us, and it was very tight, very tense. Every moment of it, it was so tough. Both of us couldn't perform. The match was very tight, and yeah, it is what it is. I have to accept it. Nobody wants to lose. So the game went that way. I have to say sorry to fans if they see this side of the game as well. So I'm disappointed a bit with my performance. But I have to work more if I want this beautiful trophy. And yeah.
What made it so difficult for you out there in this match?
It was tough. It was too many re-rack. The game was... I'm not going to explain too much about it. It is what it is, you know. It was tough out there for me. Mark Williams is a class of 92, so they've been tough. They're always going to be tough, you know. So I'm not going to let myself down anymore. I've done my best, the best I can do. And it wasn't, to be honest. I'm not happy with my performance. I gift him many frames, so that's my mistake. So I have to learn from my mistake. And the mistake will happen until you learn it. But if you don't learn it, it's up to you. You know, it's a choice.
How do you feel about your season in general and the way it's finished here?
My season, it wasn't very good. It wasn't very bad as well. But I was playing half of the season, not half of the season, maybe 3-4 months with the injury hand as well. So I was giving everything I had. So yeah, thanks God, it wasn't that bad, you know.
How is the injury now?
Still, because the doctors, they told me you shouldn't play. I was keep playing with it and then hit my disc. And then after I finish here, I have to go back to Iran and see the doctors. If I need surgery, I have to do the surgery. If I don't, they have to help me with the physio. Yeah.
So if you do need the surgery, how long will that take before?
I'm not sure. But what they saw on the picture, they said it's possible. We have to take a picture from different angles to see and make sure what is the exact problem. Mm.
Could you explain what exactly is the issue?
It's one of my desks, so all the desk is going that side, and one of my desk is a different way. So that hit my shoulder, and my shoulder hit my fingers, and make my hands completely numb. So it is what it is. You know.
Well, you mentioned that beautiful trophy. Will you be back, hopefully, to have another go at some point? You'd believe that you're going to be back?
Yeah, of course. If I say I'm not going to come back, what about those young people who supporting me? They want to become someone like me in my country. And I have to go. I choose this road, and then I have to go until the end of it. And then to show them, those people who don't have anything to play snooker, to prove it to them, everything is possible in this world, and just never give up.
Okay, well, I wish you all the best. Thank you.
Thank you very much.
Hossein, next year is the last year scheduled for this tournament to be here. Where do you want the tournament to be played in 2 years' time?
I'm not sure. Where the money goes, we all goes.
you were quite critical of this venue last year. How have you found it this year?
Perfect. It was fantastic this year. Everything, they improve a lot. And yeah, I'm an honest guy, so I'm not lying. Everything was fantastic this year. And thanks to all the organizers, thanks to all the workers who've been working inside the Crucible. I know how hard it is to keep the place clean. And event director, tournament director, all of them, table fitters, World Snooker. Thanks, everyone. Yeah.
Do you think the tournament has outgrown this venue, or is this venue too small to host the World Championship?
Well, if you stay here, I don't mind, because I don't mind it to stay here, but it's not up to me, innit? So it's up to the boss of World Snooker, Mr. Barry Hearn. If they help him, he's going to keep it here. And this, they need support as well. They know what they want, you know. I'm not going to involve myself to that kind of conversation, which is not my job. This sport have his boss, and he do it everything, you know.
How do you see the sort of feeling amongst the other players? Do you think the majority want to stay here, or the majority want to go somewhere else, if that means the price fund?
I'm not in that position to talk, you know, on behalf of all of the players, but I don't have any comments. So if I say something, and then tomorrow is going to be everywhere, this guy say something bad. But people, you know me, just...
Ja, das können wir so stehen lassen. Hossein Basfaris, Pressekonferenz zum Abschluss gestern. Er ist ausgeschieden. Er wird nächstes Jahr wieder einen neuen Versuch unternehmen. Wir müssen über Luca Brissell sprechen. Und der hat wahrscheinlich gestern die Session dieses Turniers gespielt gegen Ding Junhui. Und Ding Junhui hatte sogar einen guten Start erlebt mit einem Century Break im ersten Frame. Dann wurde er Zuschauer auf dem besten Platz dieses Crucible. 7-1 am Ende für Luca Brissell. Ich habe nach der ersten Runde habe ich so ein bisschen mich kritisch geäußert, dass ich es frustrierend finde, wie er spielt, dass es so laissez-faire aussieht. Er ist gestern 20 Minuten wohl Berichten zufolge vor dem Match per Privatjet angekommen und hat hier eine solche Session abgeliefert, voller Leichtigkeit, ohne sich in irgendeiner Weise Gedanken zu machen, und hat die Sterne vom Himmel geholt.
Wirklich. Also ich habe ein bisschen Angst jetzt vor dieser Zusammenfassung, Andreas, weil man wird dem nicht gerecht, was wir da gesehen haben. Also wir haben gestern schon sprechen dürfen über diese 3 Frames von Chris Wakelin, wo wir alle vom Fernseher saßen und angefangen haben zu lachen, weil das so absurd war, was der alles gelocht hat. Jetzt hat Luca Brissell das einfach über eine gesamte Session minus einen Frame durchgezogen und noch übertrumpft. Ja, da wird mir der Chris Wakelin auch nicht böse sein, wenn ich das sage. Es ging alles in die Taschen, es flog alles in die Taschen, jedes Double, jeder Hochgeschwindigkeitsball, das war unfassbare Snooker, ein Break nach dem anderen, fast schon überraschend, dass im sechsten Frame kein 50-Plus-Break dabei war, ja, Ding Junhui komplett aus dem Match genommen und das nach einer 141 im ersten Frame, das ist ja eigentlich der optimale Start in ein Match, Luca Brissell hatte da noch keinen Ball gelocht, ja, und Ding Junhui fängt an mit der 141, wie seine Fans sie auch lieben, ja, also so ein typisches Ding Junhui Break, wo der Ball eigentlich läuft wie von der Schnur gezogen, und ich dachte, wir würden uns länger über ihn unterhalten, aber das tun wir gar nicht, weil danach kamen noch wie viele Punkte zusammen? 15 Punkte für Ding Junhui im Rest der gesamten Session, ja, da waren 5 Frames dabei, da holte er gar keinen Punkt, also der war komplett aus dem Spiel genommen, der war nicht mal mehr in der Arena, der saß schon im Graduate mit den Fans und hat sich das auch im Fernsehen angeguckt, was Luca Brissell da alleine an diesem Tisch veranstaltet hat. Schiedsrichterin Desislava Bushilova, Brandon Moore war auch da und hat sich das Ganze beim Snooker angeguckt, der ist ja jetzt als Privatier nur noch unterwegs in der Snookerwelt. Und Luca Brissell lieferte ein Feuerwerk ab, wie gesagt, alles flog in die Mitte der Tasche, ne? Eine 121, eine 78, eine 55, 188, 88. Aber die Zahlen sind gar nicht so wichtig. Das sind die einzelnen Bälle, die einem in Erinnerung bleiben werden, weil man unglaublich den Kopf geschüttelt hat und genossen hat und sich gefragt hat, wie das überhaupt möglich ist, weil Snooker ist doch gar nicht gemacht für sowas, Andreas.
Snooker ist nur nicht gemacht, nee. Also nach wie vor bleibt da auch so ein ganz kleines bisschen der Frust, was Luca Brissell machen würde. Vielleicht kann er gar nicht so spielen, wenn er den Sport so ernst nehmen würde wie andere Spieler. Man hat das Gefühl, er nimmt diesen Sport nicht so ernst wie andere Spieler. Ich weiß nicht, was sein Trainingspensum ist. Wenn er so spielt wie gestern, ist er der beste Spieler der Welt. Und da kommt auch Ronnie O'Sullivan nicht ran. Und dann wird er der große Favorit in diesem Turnier sein. Ich bin mir nur relativ sicher, dass er solche Sessions nicht nochmal wiederholen kann. Wenn er sie wiederholen kann, wird er Weltmeister werden, wird er zum zweiten Mal Weltmeister werden. Das, was er gestern abgeliefert hat, das zu kompensieren, das ist jetzt die große Kunst, glaube ich. Aber will Absolut. Er das überhaupt? Hat er da Bock drauf? Das ist halt die Frage.
Ja, genau. Aber ich gucke das dann auch manchmal nicht gerne, wenn ich das Gefühl habe, ey, interessier dich doch mal bitte dafür, dass du hier bei einer WM spielst. Ne? Wenn es funktioniert, dann funktioniert es so wie gestern und dann kann auch tatsächlich keiner meckern darüber, weil das ist wie eine Exhibition. Das ist wie, als hättest du ein Exhibition-Ticket gekauft, aber da saß halt noch so ein Ding Junhui dann auch in der Arena rum. Also mit dem hat er mich den Boden aufgewischt gestern. Mhm. Ich glaube wirklich, nach all den Jahren kann man sagen, der Luca Brissell, der kann aber auch nur auf die Art und Weise gewinnen. Ich glaube, wenn der es versuchen würde, das jetzt so ernst zu nehmen, wie das ein Mark Selby nimmt, dann würde das scheitern. Ich meine, wie hat er seinen WM-Titel geholt, indem er Dart gespielt hat und sich weiter keine Gedanken gemacht hat? Ich glaube, der hat seine Chance, besteht da drin, mit dem Privatjet aus Belgien Richtung Sheffield zu fliegen und 20 Minuten vor dem Match anzukommen und sich wirklich gar nicht drum zu kümmern, wo er hier ist und überhaupt eigentlich auch nicht gewinnen zu wollen. In seinem Leben gibt es Wichtigeres als Snooker. Das ist eine Strategie, die würde bei allen anderen, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren, aber bei Luca Brissell funktioniert sie manchmal. Dann frustriert er uns wieder so eine Dreiviertelsaison lang mindestens, weil er gar nichts auf die Reihe kriegt. Ne? Aber das ist ein Risiko, das er einfach eingeht und was ihn, glaube ich, gar nicht so frustriert. Da sitzen wir wieder da, Andreas, und denken uns, mei, der Luca Brissell, ey, kannst du dich manchmal anstrengen hier. Aber so funktioniert der Typ einfach nicht.
Es gibt den Robin Hood Airport, Doncaster, Sheffield. Da kann man landen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit es entfernt ist vom Crucible. Das will ich jetzt nochmal gerade nachgucken. Aber es ist ja, keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig sagen, was ihn reitet da im Moment. Aber er ist auf jeden Fall mit einem Bein schon im Viertelfinale. Heute geht es weiter zwischen Luca Brissell und Ding Junhui. Für Ding Junhui kann man nur sagen, einfach so weitermachen wie gestern im ersten Frame. Danach hast du nicht mehr gespielt, aber mal gucken, ob es in irgendeiner Weise so weitergeht. Luca Brissell auf jeden Fall mit einer unfassbaren Leistung. Ronnie O'Sullivan hat gestern auch eine richtig gute Leistung gezeigt. 6-2 führt er gegen Pang Yuchu und wird sich wahrscheinlich nur ärgern, dass er nicht 7-1 führt, oder?
Ja, naja. Ich meine, ich glaube, der wird sich eher darüber ärgern, dass sein Ronnie-Shop in Sheffield so grandios gefloppt ist, weil der ist ja jetzt schon wieder zu dieses Jahr, ne? Das war ja letztes Jahr noch der große Hype und dieses Jahr ist.
Die Ecke ist auch blöd für den Shop.
Naja, also mein Lieblings-Souvenir-Shop, der hält sich da aber seit Jahren, Andreas, wo man da so schöne Sachen kaufen kann. Also das ist aber ganz, das ist ein ganz lieber Laden. Also geht mal in diese komische, wenn ihr im Crucible seid, geht mal in diese komische Eckgasse da rein, wo alles eingerüstet ist und man denkt, da kann auf gar keinen Fall ein netter Laden sein, aber da ist ein sehr guter Sandwich-Laden und da ist ein sehr guter Souvenir-Laden und da war der Ronnie-Shop. Der ist baden gegangen, aber Ronnie O'Sullivan ist nicht baden gegangen gegen Pang Yuchu. Im Gegenteil, der kam raus und ich habe auch immer das Gefühl, der ist dann extra motiviert, wenn seine 92er-Kollegen gut spielen, ja, dann kann er sich mal wieder drüber lustig machen, dass John Higgins noch nicht genug WM-Titel geholt hat und so. Da hat er jetzt auch wirklich wieder sehr, sehr gut gespielt. Ne? Ronnie O'Sullivan, der tief stapelt und ja, ob er überhaupt spielt und so. Ja, also gestern hat er gespielt wieder mal, ne? 91 war das höchste Break jetzt. Aber es war insgesamt, waren da sehr viele überzeugende Aufnahmen dabei. Pang Yuchu wird sich in dem Sinne ärgern, dass er in jedem Frame eine nennenswerte Chance hatte. wie du sie halt auch einfach bekommst gegen Ronnie O'Sullivan und dann aber ich nur einen 119er Break draus gemacht hat und sich dann diesen siebten Frame noch geholt hat, trotz einer 52 von Ronnie. Das ist schon beeindruckend. Pang Yong-ju wird sich außerdem drüber ärgern, dass er ja vielleicht nach dem Anstoß von Lei Pei Fan, wo er blau gelocht hat, oder den Spielball gelocht hat nach blau, also das war glaube ich das dümmste Foul bisher im Crucible, hat aber für ihn gut funktioniert, weil er hat ja Kyron Wilson geschlagen. Das zweitdümmste war tatsächlich bisher von Pang Yong-ju, der mit dem Spielball an Schwarz lag und deswegen eine Farbe hätte nominieren müssen, was ihm Jan Verhaas auch gesagt hat. Er hat es aber nicht gemacht und damit war dann Grün auch ein Foul. Und ja, dann war es, das lief nicht gut für Pang Yong-ju da zu dem Zeitpunkt. Das war ja wirklich extrem vermeidbar. Wenn du einmal Green sagst, bist du da raus aus der Sache. Und ja, wenn er ein paar Mal mehr Green gelocht hätte, dann hätte er vielleicht noch ein paar mehr Frames geholt. Aber so, ja, Ronnie O'Sullivan 6-2 vorne. Es wird schwer für Pang Yong-ju.
Schwer wird es auch für Lei Pei Fan, der mit 6-10 gegen Zhao Jintong zurückliegt. Und Si Jiahui führt 5-3 gegen Ben Wollaston. Ein paar Worte noch von dir zu diesen beiden Matches?
Ja, also Si Jiahui gegen Ben Wollaston lebte so von so ein paar tollen Si Jiahui-Bällen, muss ich schon sagen, der wieder so einen Ball komplett mit hüpfendem Spielball über den Tisch reingeknallt hat. Also ich könnte mir das den ganzen Tag anschauen, bin ich ehrlich. Aber sonst war das recht arm an 50-plus-Breaks. Tatsächlich gab es nur eine 65 von Si Jiahui in dieser Session. Also das war wirklich Arbeit. Und ich glaube, die Kommentatoren, die diesen Tisch erwischt haben, die haben sich auch nicht unbedingt bedankt, weil ja nebenher die große Luca Brissell-Show auf dem anderen Tisch lief. Ja, also da hat man auch nicht so wahnsinnig viel verpasst gehabt, wenn man dieses Match nicht geguckt hat gleichzeitig. Zhao Jintong, ja, gut unterwegs, aber auch nicht mehr der 5 Centuries in Folge Zhao Jintong gefühlt aus den ersten Runden und der Quali. Ich frage mich da, ob ein bisschen die Dynamik abhanden kommt, aber es sollte natürlich jetzt hier noch gegen Lei Pei Fan reichen, um noch über die Ziellinie zu kommen. Aber das ist jetzt nicht die Glanzrunde des Zhao Jintong gewesen. Vielleicht holt er kurz ein bisschen Luft für die nächste Runde, wir wissen es nicht.
Wie lange spielt man denn noch in Sheffield?
Ja, oh Gott, Andreas. Ja, was sagst du denn? Also wir müssen uns dieser Diskussion jetzt wieder stellen.
Ich war ganz begeistert davon, dass diese Diskussion dieses Jahr bislang noch gar nicht aufgekommen ist. Aber das fand dann wohl Barry Hearn auch doof.
Ja, und das finde ich wiederum doof, Andreas. Und mehr als doof. Ich finde das eine Unverschämtheit. Wir hatten uns alle drauf geeinigt. Ja, die gesamte Journalistik im Snooker hatte sich darauf geeinigt, wir machen keine Crucible-Diskussion auf, wir lassen dieses Fass zu, weil es konnte ja auch wirklich keiner mehr hören. Wir hatten letztes Jahr zu viele von diesen Diskussionen. Mhm. Ja, und auch bei Total Clearance wahrscheinlich, ne? Nehme ich uns jetzt nicht von aus. Aber es konnte keiner mehr hören. Und dann hatten wir vor dem Turnier, ein paar Wochen vorher hatte man sich Stephen Hendry zu Wort gemeldet, glaube ich. Und da waren dann alle sofort so, Steven, nein, wir wollen es nicht. Und es gab dann auch ein Meeting für die Presse von WST und dem Sheffield City Council kurz vor der WM, wo auch nochmal gesagt wurde, es gibt kein Statement, es ist alles, es geht voran, man ist in Gesprächen, also ein Meeting, wo sich 30 Minuten die Journalisten anhören mussten, dass es eigentlich nichts, wirklich gar nichts zu erzählen gibt und zu berichten gibt. Aber das ist gut, weil das wollten wir auch nicht. Und dann haben wir wirklich beim Media Day diese Diskussion zugelassen, wo das ja auch wirklich gar nicht, ne? Das wäre prädestiniert gewesen dafür, dass man jetzt alle befragt, wie es denn mit dem Crucible ist. Hat keiner gemacht, haben wir auch nicht gemacht in unseren Exklusivinterviews. Ne? Alle haben dieses Fass zugelassen, gemeinsam. Und jetzt kommt Barry Hearn und macht das Fass auf. Und damit hat er die Büchse der Pandora aufgemacht, ganz ehrlich, weil das merkt man jetzt ja schon in den ganzen Post-Match-Interviews. Jetzt müssen ja wieder alle drüber reden. Ja, weil Barry Hearn hat halt irgendwie Bock, irgendwie Sheffield noch mehr unter Druck zu setzen und will vielleicht eigentlich da auch wirklich weg. Und oh, keiner will da weg, außer dir, Barry. Jetzt lass uns doch einfach in Ruhe und lass uns die WM genießen. Also das war wirklich ein peinlicher Auftritt, finde ich, von Barry Hearn.
Ja, wir werden die Diskussion wahrscheinlich die nächsten Jahre dann doch wieder haben und das jedes Jahr. Und Barry Hearn war vielleicht dann auch, er hat vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und Barry Hearn auf jeden Fall hat wieder mal dieses Fass aufgemacht. Mal gucken, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weiterlaufen wird. Ein Thema müssen wir noch ansprechen und das ist der Deutsche Grand Prix in Hamburg. Da wolltest du noch ein paar Sätze auf jeden Fall dazu sagen.
Ja, ganz genau. Dankeschön, Andreas. Ja, wir sind ja bei Total Clearance auch immer dabei, euch, was den deutschen Amateurspitzen-Snookersport angeht, auf dem Laufenden zu halten. Gerade läuft der Grand Prix in Hamburg. Ich glaube, heute Morgen geht es weiter mit den Achtelfinals. Auch da war wieder sehr, sehr gutes Snooker geboten. Wir haben schon einen Break von über 90 Punkten gesehen von Fabian Haken, den wir in der EM-Vorschau hatten. Und sogar schon einen Century-Break vom Richard Wienold in Hamburg. Also das ist wieder das gewohnte Spitzen-Snooker in Deutschland, was da zu sehen ist. Und ich finde, das stimmt uns auch schon ein. Es gibt auch einen Livestream, ne, wenn ihr mal irgendwie zwischen den Sessions im Crucible noch mehr Snooker sehen wollt, dann aus Deutschland. Es stimmt uns ein auf nächstes Wochenende, wo ja Deutschland spielt Snooker ansteht. Ja, guckt mal vorbei, ob euer Club nicht in der Nähe einen Tag der offenen Tür hat. Da könnt ihr wirklich mal hingehen, das einfach ausprobieren und euch das einfach mal anschauen, ganz ohne Druck, ohne Gefahr, ohne sich da, also einfach ohne schlechte Gefühle. Einfach mal Snooker ausprobieren. Macht das mal. Ich mache das auf jeden Fall. Ich fahre nach Dresden in dem Fall. Also vielleicht sehen wir uns da im Dresdner Snooker-Club beim Sachsen-Max. Da freue ich mich schon drauf. Aber wie gesagt, überall in Deutschland machen Snooker-Clubs ihre Türen auf nächstes Wochenende. Rüsselsheim ist dabei und ganz, ganz viele andere. Also wärmste Empfehlung schon mal. Und ja, ich bin gespannt, wer dann sich heute den Grand Prix-Titel in Hamburg holt.
Wir werden morgen sicherlich darüber sprechen, über den Titelträger. Das war's mit der neuen Ausgabe, mit der langen Ausgabe von Total Clearance. Aber wir hatten auch zwei Pressekonferenzen mit dabei und wir hatten eine ganze Menge Action hier gestern bei der Snooker-Weltmeisterschaft an Tag 8 dieser Snooker-WM.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.